Und zwar war es ja so, dass wir beim letzten Mal mit Petrinetzen angefangen haben. Wir haben ja die Stunden davor Möglichkeiten diskutiert bzw. vorgestellt, wie man also beispielsweise die parallelen Abläufe modellieren kann. Das eine, das wir ja gehört haben, da ging es ja um Aktivitätsstrukturen, das heißt also, wir haben solche Ereignisspuren oder Aktivitätsspuren definiert. Die zweite Möglichkeit war ja entsprechend die Zustandsübergänge, die so ein paralleles System einnimmt, die einfach so zeitlich in der zeitlichen Dimension aufzureihen und damit den Ablauf von einem parallelen bzw. von einem System zu modellieren. Und die dritte Möglichkeit, die wir uns anschauen, ist mit graphenorientierte Beschreibung. Das heißt also auf der Basis von Petrinetzen. Und Petrinetze haben wir ja beim letzten Mal gesagt, das sind also bipartite Netze. Das heißt also, wo ich zwei unterschiedliche Knotentypen habe. Und zusätzlich habe ich natürlich auch hier, da haben wir, also hier hat man ja eins, so ein Beispiel. Das heißt also, ich habe hier Stellen und habe hier Transitionen und diese Transitionen, die repräsentieren dann entsprechend Funktionen bzw. Operationen und das sind dann mehr oder weniger immer so die Zustände, die in meinem System auftreten. Und die Transitionen, das sind halt genau die Teile, die dann für das Ausführen bzw. für die Operationen zuständig sind. Und also für das dynamische Verhalten von einem System. Und letztes Mal hat man schon von der Markierung gehört. Das heißt, die Markierung, ich habe also hier sogenannte Tokens bei den Stellen. Ich habe Transitionen, die Tokens verbrauchen und Tokens wieder generieren. Und jetzt geht es halt darum, dadurch, dass wir den dynamischen Ablauf mit Transitionen steuern, wann können solche Transitionen überhaupt schalten, beziehungsweise man spricht also im Englischen von Firing, also Firing Rule. Und das schauen wir uns jetzt so als nächstes an. Das Schalten von so einem Petrinetz. Und wenn wir jetzt halt hier mal uns konkret anschauen, dann haben wir ja gesagt, wir haben hier eine Transition, wir haben hier Stellen davor, die mit der Transition verbunden sind und dann habe ich hier wieder eine Stelle, die mit der Transition im Nachbereich verbunden ist. Das heißt, was ich jetzt hier habe, der Vorbereich von der Transition sind diese beiden Stellen. Und der Nachbereich sind diese Stelle. Und was man jetzt hier bei dem Schalten, wenn also so eine Transition schalten kann, dann heißt es jetzt, wenn man hier das T betrachtet, T ist also hier eine Transition, also hier die Transition, dann schaue ich mal einmal den Vorbereich an. Das heißt also hier, ich muss genügend Marken im Vorbereich haben, also hier genügend Marken im Vorbereich von T. Und das wären also hier diese, das heißt also, ich brauche hier mindestens eine hier und brauche mindestens eine hier. Punkt ist, es reicht nicht, wenn nur eine da ist, sondern es müssen hier genügend Marken auf jeder von den vorgeschalteten Stellen existieren. Das ist genau das, was man hier hat. M von S, das ist die Belegung, die Markenbelegung von der Stelle S hier, von der Stelle S hier. Und das muss jetzt größer sein als das W von ST. Und W von ST heißt die erforderliche Marke, also hier für die Kante, für diese Kante erforderlichen Markenanzahl. Also hier W von ST ist gleich für Kante S von T erforderliche Markenzahl oder Markenanzahl. Und das, klar, wenn ich hier beispielsweise jetzt ein 2 draufschreiben würde, dann würde das natürlich nicht schalten, weil ich hier nur eine Marke habe. Sondern, also es müssen hier, wenn ich hier höhere Zahlen als wie 1 habe, müsste hier dann eine entsprechende Mehrmarken auch vorhanden sein. Das hier heißt jetzt, das ist der Nachbereich. Also hier, man kann sagen, mit dieser Regel definiere ich, ich habe genügend Platz im Nachbereich. Also hier genügend Platz im Nachbereich. Und wenn ich also hier, angenommen, ich habe hier schon eine Marke drin, dann würde das bedeuten, wenn die jetzt schaltet, dann würde ich hier entsprechend eine zweite Marke hinzufügen. Wenn ich aber jetzt hier eine Stelle habe, wo ich die Kapazität 1 habe und es wäre also hier bereits eine Marke drin, dann würde das heißen, diese Transition kann nicht schalten. Sie könnte zwar aufgrund des Vorbereichs schalten, aber aufgrund des Nachbereichs kann es nicht schalten, weil nämlich nicht genügend Platz da ist. Also hier, ich brauche genügend Platz hier beim Ziel und klar, das kann eine Stelle sein, das können aber natürlich mehrere Stellen auch sein. Das nächste, was ich mit diesen Regeln halt definiere, das ist so, wenn Sie hier den Vorbereich, ich habe hier 3 Situationen, und zwar der erste bezieht sich nur auf den Vorbereich, also hier nur aus Vorbereich. Also ich habe jetzt hier Stellen, die nur im Vorbereich von T sind. Also beispielsweise die hier. Und da ist es jetzt so, bei jeder von diesen Stellen ziehe ich also hier das Kantengewicht ab. Das würde heißen, also hier, ich verbrauche 1 hier, verbrauche 1 hier. Ich würde also diese Stelle hier entfernen, Entschuldigung, diese Marke entfernen und diese Marke entfernen. Das ist genau der Teil hier. Dann hier die zweite Regel, nur im Nachbereich. Also ich habe hier Stellen, die nur im Nachbereich liegen, wie ich das also hier habe. Und da heißt es hier, ich addiere einfach das Kantengewicht, dem Kantengewicht entsprechend die Anzahl der Marken. Wir haben gesagt, Default ist immer 1, aber ich könnte natürlich auch hergehen und könnte hier eine höhere Gewichtung haben. Wenn ich hier 2 habe, würde das bedeuten, dass hier 2 zusätzliche Marken generiert werden. Und das dritte ist so, das ist die Situation, ich bin im Vorbereich und im Nachbereich. Und das wäre genau die Situation, wenn man sich sowas hier vorstellt. Das heißt, so ein Loop zurück. Und das würde heißen, ich würde auf der einen Seite das Kantengewicht von hier abziehen und würde entsprechend das Ganze wieder hinzufügen. In beiden Fällen wäre das 1. Das heißt, ich würde wieder genau eine Marke zu der Stelle wieder hinzufügen. Das sind im Grunde genommen alle Schaltregeln, wie man sie von einem Petri-Netz her kennt. Und damit läuft effektiv jetzt halt so, wenn Sie mal am Petri-Netz triggern, dass es also schalten sollen, dann läuft es halt so lang durch, bis entsprechend alle Transitionen, die schalten können, auch geschalten haben. Und wenn sich dann nichts mehr tut, entweder Sie injizieren wieder Marken und versuchen jetzt halt wieder so ein Schalten zu erzwingen oder Sie analysieren sich einfach mal das Netz her. Wichtig an dem Ganzen hier ist, das Schalten benötigt keine Zeit. Das heißt also hier, die Zeit, die wird hier in dem Ganzen nicht erfasst. Und wenn Sie ja dran denken an Operationen, die benötigen ja beispielsweise für die Ausführung eine gewisse Zeit, sondern hier kann man sagen, das passiert immer instantaneous. Das heißt also in dem Augenblick, wo schalten kann und geschalten wird, dann wird das Ganze auch geschalten, ohne jetzt halt hier, dass da ein Zeitintervall dazu damit verbunden ist. Es gibt auch entsprechende Varianten von Petri-Netzen. In diesen Varianten ist es so, dass sie dann die Zeitkomponente mit integrieren. Die sind aber dann sicherlich erheblich komplizierter und komplexer von der Ausführung her. Und jetzt haben wir hier so einige Beispiele, die uns da zur Verfügung stehen und die einfach die Regeln hier oben nochmal verdeutlichen sollen, im Skript auch. Also hier Schalten einer Transition. Das Ganze ist hier so, ich habe hier den Vorbereich, ich habe hier den Nachbereich und jetzt halt vor dem Schalten sieht es so aus. Hier habe ich eine Marke, hier habe ich zwei drin, hier habe ich eine drin. Nach dem Schalten von dieser Transition ist so, dass ich also hier die in eine Marke wegnehme, hier nehme ich eine Marke weg, da ist dann keine mehr, da ist nur mehr eine und hier füge ich wieder jeweils eine Marke hinzu. Wichtig an dem Ganzen ist so, dass die Anzahl der Marken können sich dynamisch ändern. Also hier Anzahl der Marken ändert sich dynamisch. Und ich habe jetzt nicht so eine Erhaltung, dass immer die gleiche Anzahl von Marken drin enthalten sind, sondern es können mal mehr werden, das können mal weniger werden. Das heißt also insgesamt ist so, dass sich das natürlich dynamisch ändert. Schlecht ist die Situation, wenn Sie so ein Petri-Netz modellieren und Sie sind noch nicht am Ende vom Ablauf, wie Sie sich das vorstellen. Aber Ihr System von dem Schalten von Transitionen hat alle Marken verbraucht. Weil wenn keine Marke mehr im Netz, in Ihrem Petri-Netz mehr drin ist, dann schaltet er nichts mehr. Das heißt, dann ist alles weg. Und in dem Sinne müssten Sie dann wieder von außen Marken injizieren oder Sie müssen sich genau anschauen, haben Sie unter Umständen von der Modellierung einen Fehler gemacht, dass effektiv Ihr Netz vom Ablauf her schon vorher endet, bevor das intendierte Ende stattgefunden hat. Das zweite Beispiel ist folgendes, dass Sie hier die Situation haben, dass auf der einen Seite vor dem Schalten, also Schalten mit Kantengewicht, genau, hier ist so, da habe ich die 1, hier habe ich die Gewichtung 2. Das bedeutet natürlich hier, ich verbrauche diese 2 Tokens, hier verbrauche ich nur 1 und hier generiere ich dann 3 Tokens und hier natürlich nur 1, weil hier einfach die Default-Kante ist. Das letzte Beispiel, eine nicht schaltbare Transition, das wäre also hier auf der einen Seite ein Markenmangel. Das heißt, diese Kante verbraucht 2, ich habe aber nur 1. Aufgrund von der Stelle könnt schalten, aber hier fehlt eine Marke. Das heißt also hier, mir fehlt eine. Hier habe ich die Situation, ich habe genügend Marken vorhanden im Vorbereich, aber ich habe das Problem, ich habe Kapazität 1 für diese Stelle. Da sitzt schon eine Marke drauf und ich kann hier keine Marke mehr rüber transportieren. Und das heißt also, man sieht auch, ich habe kein partielles Schalten, weil hier würde das natürlich gehen für diese Stelle, weil da kann ich jederzeit noch eine Marke drauf tun. Aber hier kann ich es nicht. Also bei der Betrachtung ist immer so, ich betrachte den gesamten Vorbereich und ich betrachte den gesamten Nachbereich und nicht nur jetzt halt Teile davon. Gut, so viel die, die Beispiele dafür. Jetzt kann man hier die Animation, die lasse ich mal weg. Die können Sie sich runterladen, weil hier ist, glaube ich, sowieso auf dem Dings das Flash disabled. Also die Dings sind Flash-Animationen. Nebenläufigkeit. Die kann ich jetzt mit so einem Petri-Netz auch modellieren. Und wenn man jetzt das Ganze vom Ablauf hier anschaut, dann ist es so, diese Transition, die kann schalten. Ich nehme diese Marke hier weg und erzeuge hier zwei Marken. Und jetzt habe ich die Situation, T2 und T3, die können jetzt parallel schalten. Und parallel heißt natürlich jetzt in dem Sinne, dass wenn ich meinen Simulator, meinen Petrinet-Simulator hernehme, das kann sein, dass eine zufällige Reihenfolge passiert. Er schaltet zunächst dieses oder jenes oder er hat wirklich die Möglichkeit, echt parallel die entsprechenden Transitionen zu schalten. Wenn die dann schalten, dann nimmt er den hier weg, schreibt das hier rein. Dann bei T3 nimmt er den hier weg, schaltet das da rein. Und erst dann, wenn hier die beiden Marken vorhanden sind, kann er natürlich T4 schalten und kann dann entsprechend den Übergang, die Marke darüber transportieren. Ich habe also hier die Situation, dass beide Transitionen beendet sein müssen, bevor diese Transition überhaupt schalten kann. Ich habe auch die Möglichkeit, jetzt Nicht-Determinismus zu integrieren und zu schauen, wie das Ganze sich dann repräsentiert. Und zwar schauen wir uns einfach dieses Beispiel hier an. Das ist sowas wie ein Erzeuger-Verbraucher-Problem. Ich habe hier den Erzeuger, der produziert Daten. Ich habe den Verbraucher, der verbraucht Informationen und verbraucht Daten. Wenn ich mir den Ausgangspunkt hier anschaue, dann ist so, dass also hier A und B können parallel schalten. Also hier A und B können schalten. Und die sind effektiv parallel. Also hier das verbrauche ich, also wenn die hier schalten, das ist ja genau dann so der Übergang zu dem hier. Hier das A hat geschaltet, hier hat das B geschaltet. Und jetzt habe ich die Situation, das E repräsentiert meinen Puffer. Und als Beispiel. Und jetzt ist es so, es kann sowohl C kann schalten, weil hier das und das existiert, als auch D kann schalten. Es kann das Token und braucht das Token. Also hier, es kann C und D schalten. Aber, wenn man sich die Situation ja anschaut, wenn ich beispielsweise C schalte, dann verbraucht der hier das Token. Und damit ist es so, dass natürlich das Token weg ist. Und D kann deshalb nicht schalten. Also ich kann dieses eine Token kann entweder hier verbraucht werden oder es kann hier verbraucht werden. Und da ist es jetzt so, dass Sie hier in einem Petri-Netz eine nicht deterministische Auswahl haben. Und zwar, das bedeutet, dass bei so einer Simulation von einem Petri-Netz eine zufällige Auswahl stattfindet. Also hier, es findet zufällige Auswahl statt. Und das heißt, dass es kann sein, dass er D schaltet, es kann sein, dass er C schaltet. Und klar, wenn Sie natürlich jetzt sich überlegen, Beispielsweise, wenn Sie eine Erzeuger-Verbrauchersituation machen wollen, dass Sie natürlich sagen, der Erzeuger muss mal die Daten vorher reinschreiben, bevor der Verbraucher die Daten verbrauchen kann, dann würde das natürlich heißen, ich muss hier so eine Reihenfolge machen, dass also hier C zuerst schaltet, damit die Daten hier reinkommen und dann in den Puffer und dann darf das D schalten, damit er die Daten wieder rausnimmt. Und das bedeutet, dass ich dann natürlich dieses Netz erweitern müsste, damit ich eine entsprechende Reihenfolge auch garantieren kann, dass die Daten vorher reinkommen und dass die Daten erst dann gelesen werden können. Und weil das ist hier in dem Zusammenhang natürlich jetzt nicht garantiert und in dem Sinne ist es dann kein korrektes Erzeuger-Verbraucher-Problem, wie man sich das vielleicht von der Realisierung oder von der Implementierung her vorstellen würde. Aber man sieht hier ganz gut dieses nicht, den Nicht-Determinismus, nämlich hier, er wählt irgendeins aus und da können Sie nicht drauf rechnen, was er auswählt. Ja. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das E kann insofern nicht, also D kann nicht schalten, weil hier das fehlt. Wie von der anderen Seite. Also Sie müssen mal die Pfeilrichtung anschauen. Also Sie können natürlich jetzt, das ist ja genau das, was ich gemacht habe. Sie haben hier den Pfeil halt genommen, also das Token genommen, haben geschaltet und haben das Token hier. Wenn das hier, um D zu schalten, brauchen Sie ein Token hier und Sie brauchen ein Token hier. Wenn Sie nur ein Token haben, dann können Sie es nicht schalten. Und genau dasselbe gilt natürlich auch hier für das C. Das kann nur schalten, wenn hier ein Token ist und wenn hier ein Token ist. Und wenn an einer Stelle ein Token fehlt, dann kann es nicht schalten. Gut, vielleicht jetzt ein anderes Mikro. Das ist schlecht. Und, na, das muss da lassen. Okay, gut. Dann machen wir weiter. Und wir würden uns jetzt noch ein paar Eigenschaften hier anschauen von Petri-Netzen. Und die zwei Eigenschaften, die wichtige Aspekte sind, das sind diese Erreichbarkeit und Lebendigkeit. Und schauen wir uns zunächst mal so, was man darunter versteht mit unter Erreichbarkeit. Und das Ganze ist so, Sie schauen sich hier die Situation an, dass Sie sowas wie eine Ausgangsmarkierung haben, die Markierung M, und überlegen sich, gibt es eine Menge von Zwischenzuständen, so dass eine Folgemarkierung M' erreichbar ist. Das heißt also hier, ich habe hier eine Menge von Transitionen. Das heißt also hier so eine endliche Sequenz von Transitionen T1, T2, T3, T4 bis Tn. Und am Schluss würde ich also hier in dem Zustand Mn enden. Und Zustand bedeutet hier die Verteilung der Marken. Also hier Zustand ist gleich, entspricht Verteilung. Also hier Verteilung von Marken auf Stellen. Also hier, das ist genau das, was man sich bei so einer Folgemarkierung dann anschaut. Und das bedeutet also hier, dieses Mn, das wäre also erreichbar. Also hier Mn MN ist erreichbar von M. Es gibt also so eine Folge von Transitionen. Und man geht also davon aus, man sagt also hier, ein Zustand bzw. eine Markierung ist erreichbar, wenn es also so eine Sequenz gibt, um von dem Anfangszustand in einen Endzustand M' zu gelangen. Und die Frage ist natürlich jetzt, die man sich überlegt, wie findet man das heraus, ob ein Zustand erreichbar ist oder eine Folgemarkierung erreichbar ist oder nicht? Das ist also hier so die Frage, wie findet man dies heraus? Also das ist so die Überlegung, wie macht man sowas? Und was man hier konkret anwendet, ist so, dass man hier einen Zustandsautomaten definiert. Die Zustände des Zustandsautomaten repräsentieren die Markierungen und die Kanten repräsentieren Transitionen. Das heißt also hier Modellierung des Netzes als Zustandsautomaten mit Knoten, das sind die erreichbaren Markierungen, also hier entspricht den erreichbaren Markierungen. Und die Kanten entsprechen den Transitionen. Die dann diese Markierungen verändern. Und das können wir uns jetzt mal in einem, also was man hier, diesen Zustandsautomaten, den bezeichnet man als Erreichbarkeitsgraph. Also hier, man hat dann sowas wie, man hat dann hier unseren Erreichbarkeitsgraph und in dem Erreichbarkeitsgraph können Sie dann genau ablesen, welche Zustände von welchen Anfangszuständen dann auch erreichbar sind und zwar mit welcher Folge von Transitionen die entsprechend dann schalten müssen. Und wir können uns da das Bahnnetz mal anschauen, hier, und zwar unsere Situation ist folgende, wir sagen, wir haben vier Städte, die sind also durch Bahngleise verbunden, also das ist kein vollständiges Netz, sondern ich habe also hier die vier Städte und die hier die entsprechenden Verbindungen. Und jetzt kann man natürlich hier sich anschauen, was habe ich hier als Transitionen modelliert, was habe ich als Stellen modelliert. Und da ist es so, dass man also sagen kann, das entspricht einer Strecke. Also hier diese Plätze entsprechen Strecken. Und ich gehe also davon aus, auf einer Strecke darf immer nur ein Zug fahren. Und das wäre also hier, wenn man sich das Ganze hier anschaut, dann läuft es also so ab, der Zug fährt auf S2, dann fährt er auf S3, dann fährt er auf S4, dann fährt er auf S1 und dann fährt er wieder auf S2. Das heißt, das Ganze sieht dann halt wirklich so aus, ich habe hier meine Städte, dann habe ich also hier meine Verbindungen, meine Strecken und ich habe also hier S1, S2, S3 und S4. Das sind meine Strecken. und da darf immer nur einer drauf fahren. Dann habe ich hier die Strecken, sieht man hier, meine Stellen haben unendliche Kapazität, deshalb brauche ich hier Kontrollstellen. Also hier Kontrollstellen, definieren, Zugang zur Strecke. Und zwar, ich habe unterschiedliche Kontrollstellen, nämlich K2 für die Strecke S2, K3 für die Strecke S3, K4 für diese Strecke und K1 hier. Weil jetzt sieht man beispielsweise das Schalten kann hier entsprechend für die Strecke K3, kann ich jetzt, der Zug kann von S2 nach S3 fahren. Ja, ich habe hier einen Token bei der Kontrollstelle und damit ist es jetzt so, dass hier entsprechend diese Transition schalten kann und kann damit die Strecke S3 belegen. Wenn der hier jetzt so ruckzuck darüber geht und belegt dann irgendwann die Stelle S2, dann ist aber immer noch fehlt ein Token hier. Erst wenn dieses Token wieder drin ist, das heißt also, dieses Token gibt konkret an, inwieweit eine Strecke frei ist oder nicht frei ist. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, kann man das auch anders machen? Gibt es eine andere Möglichkeit? Also mit den Kontrollstellen definiere ich mir so die Zugänge. Also die andere Möglichkeit, die sich hier existiert, ist, die Stellen mit Kapazität 1 zu versehen. Und auf diese Weise ist natürlich schon so, wenn jetzt hier geschalten wird und da ist einer drin, dann kann natürlich hier, wenn ein Zug hier von der Strecke S2 kommt, der kann natürlich nicht in S3 einfahren, weil nämlich die Stelle schon belegt ist. Das heißt also, das wäre eine alternative Möglichkeit. Statt Kontrollstellen kann ich also hier mit Kapazitäten arbeiten und kann damit entsprechend das reduzieren. Der Punkt, worauf wir ja jetzt da raus wollen, wir haben ja gesprochen davon, so ein Erreichbarkeitsgraph zu bauen von so einem Petri-Netz. Und wie schaut der jetzt konkret aus, so ein Erreichbarkeitsgraph? Und zwar, die Knoten von unserem Zustandsautomaten, haben wir ja gesagt, das waren so diese Markierungen, die auftreten. Und jetzt, wenn man jetzt diesen Zustand hier anschaut, dann spiegelt der hier jetzt genau den Zustand von dem Netz wider. Das heißt also hier, ich habe die Marken der belegten Stellen. Also hier, Marken an belegten Stellen. Und man hat also hier die Stellen belegt K1, S2, K3 und S4. Das ist genau die Belegung, die Sie hier haben. Und jetzt, wenn man sich überlegt, die Transition T4 würde schalten, wenn ich mit T4 schalte, das geht ja, weil nämlich hier, ich habe nur eine Stelle im Vorbereich, dann würde das ja heißen, ich nehme hier diese Marke weg, pack eine Marke hier rein und pack eine Marke hier rein. Das heißt, mein Übergang ist jetzt so, das K1, T4, das heißt, ich habe hier das verbrauche ich auch, weil das ist auch ein Input zu der Stelle da rein. Das heißt also, mein K1 verschwindet, das ist genau das hier, und mein S4 verschwindet. Das sind die hier weggehen. Zusätzlich kommen neue hinzu, nämlich K4, das ist genau das hier, und S1 kommt neu hinzu. Und auf diese Weise, wenn man sich jetzt das Ganze hier durchspielt, nämlich diese Übergänge, jetzt beispielsweise dann von hier T2 oder von hier die entsprechende Situation, dass ich hier beispielsweise T2 schalten würde, unten von da aus, würde ich in den Zustand kommen. Also was man hier an dem Graphen jetzt ganz gut sieht, das heißt, wie kann ich von einem Zustand in einen anderen Zustand gelangen? Und der Punkt ist natürlich so, was ist der unmittelbare Nachfolger? Oder ich kann natürlich mir auch so eine Sequenz überlegen. Das heißt zunächst T4, dann T2, dann T1, kann ich diese entsprechenden Zustände erreichen. Das heißt, wie schalten meine Transitionen? Und das sieht man schon auch, wenn man sich den Graphen hier anschaut. Es ist kein Zustand erreichbar, wo ich meine Bedingungen verletzen würde. Weil es wäre natürlich eine Verletzung, wenn ich so eine Situation habe, S1 und dann vielleicht K3 und K4. Dann hätte ich hier eine Verletzung, nämlich dass zwei Züge auf der Strecke S1 wären. Und das kann man hier aus dem Graphen ganz gut ablesen, dass hier alle Zustände, die ich erreiche, das sind korrekte Zustände, es sind keine falschen oder unerwünschten Zustände erreichbar. Und es gibt auch Algorithmen, die entsprechend solche Petri-Netze analysieren und die mir ganz konkret dann berechnen, welche Zustände sind von welcher Anfangsmarkierung erreichbar und sind möglicherweise unerwünschte Zustände erreichbar oder nicht. Dann haben wir hier, das ist also so eine Möglichkeit von der Nutzung von Petri-Netzen mit der Erreichbarkeit. Die zweite wichtige Eigenschaft von Petri-Netzen ist die Lebendigkeit. Und was versteht man darunter jetzt? Lebendigkeit, da geht es halt mal darum, wenn ich so ein System modelliere, wie modelliert man das Ganze? Dass also beispielsweise, was man ja vermeiden will, dass Blockierungen auftreten, beziehungsweise so ein Stillstand. Und wenn Sie so ein System modellieren, dann gehen Sie ja her und Sie haben ja sogenannte aktive Systemelemente und Sie haben passive Systemelemente. Die aktiven, die modellieren Sie typischerweise als Transitionen, also hier den Prozessor, Maschinen, wenn Sie Petri-Netze hernehmen, um beispielsweise im Maschinenwesen so Materialfluss zu definieren. Sie können die passiven als Speicher oder Lager definieren. Und dann haben Sie natürlich veränderliche Objekte. Das wären dann beispielsweise Ihre Marken. Das wäre, wenn ich Materialfluss hernehme, wären das also beispielsweise Produkte, die kommen und gehen, die also ihr entstehen beziehungsweise dann irgendwann ausgeliefert werden. Und für die Lebendigkeit ist es jetzt so, dass natürlich interessant ist, zu sehen, gibt es Netzteile, die niemals markiert werden? Das kann man sich beispielsweise jetzt so vorstellen, wenn Sie programmieren und Sie schreiben also hier Ihre verschiedenen If-Bedingungen und so weiter. Gibt es unter Umständen Then- oder Else-Zweige, die überhaupt nie von Ihrem Programm bei allen möglichen Eingaben nie betreten werden? Weil da muss man sich ja überlegen, naja, kann ich mir das jetzt einsparen? Oder ist unter Umständen hier irgendetwas falsch realisiert worden? Das ist mal eine Situation, die man sich hier anschauen kann. Und das andere, was man sich natürlich anschauen kann, gibt es Teile von dem Netz, die niemals eine Marke bekommen? Und das ist ja auch in dem Sinne, dass also hier ein Teil nie betreten wird. Und das kann man sich jetzt halt hier mit dieser Definition mal kurz anschauen. Ich habe hier am Petrinetz, dann kann man also hier sagen, ich habe eine Anfangsmarkierung und jetzt ist so, ein Netz heißt es lebendig, wenn für jede erreichbare Markierung M und für jede Transition T eine Markierung M' existiert, dass also die aus M erreichbar ist und T ist transitionsbereit. Das bedeutet also hier, jede Transition T kann immer irgendwann schalten. Also hier jede Transition T kann irgendwann einmal schalten. Das heißt, irgendwann kommt sie mal dran. Der zweite Punkt ist so, dass man jetzt hier sich anschaut, ob es Situationen gibt, wo möglicherweise kein Schalten mehr stattfinden kann. Und zwar, es gibt die sogenannten vollständige Verklemmung oder lokale Verklemmung. Vollständige ist so, Sie haben eine Situation, die ist also hier global. Sie laufen mit Ihrem Petrinetz in eine Situation, wo keine Transition mehr im Netz schalten kann. Also Sie, außer Sie würden jetzt hergehen und Sie würden beispielsweise eine neue Marke von Seiten des Benutzers injizieren. Oder Sie würden also bestimmte Sachen von Ihrem Petrinetz, also durch Markensituationen verändern. Das heißt, Sie würden per Hand die Markierung im Netz modifizieren. Aber wenn Sie das nicht machen, vollständig heißt, das Ganze würde nicht mehr, also keinen Fortschritt mehr haben. Und das lokale Verklemmung würde bedeuten, dass es also eine Transition T gibt, von da aus, von einer bestimmten Markierung M aus, gibt es keine Folgemarkierung mehr, dass also hier T transitionsbereit ist. Also hier die Situation, T kann nicht mehr schalten. Das heißt, das hat am Anfang geschaltet, möglicherweise, aber irgendwann zum späteren Zeitpunkt kann es nicht mehr schalten. Und jetzt ist natürlich so die Frage, ist das gewünscht, dass die nochmal schalten kann? Oder es kann sein, dass sie nicht mehr schalten kann. Und zwar beispielsweise, wenn Sie so Initialisierungsabläufe sich anschauen, dann ist so natürlich, dass hier diese Transition für die Initialisierung am Anfang mal schalten, aber die sollen natürlich zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr schalten, weil sie machen keine Initialisierung mehr. Also das heißt also hier, lokale Verklemmung heißt nicht notwendigerweise, dass das gleich das Negative ist, aber was sicherlich Negative ist, vollständige Verklemmung, wenn Sie ein Endlos-System haben, dass Sie wie im Betriebssystem die Situation haben, dass es endlos laufen soll, würde ja bedeuten, das Betriebssystem ist sozusagen in einem Bluescreen und dann passiert nichts mehr. Und wichtig ist so, dass man also sagen kann, so nett, Petrinetz ist also lebendig, dann ist es natürlich auch entsprechend verklemmungsfrei. Und das ist halt etwas, wo man also sagen kann, dass also hier beispielsweise für ein Betriebssystem, das endlos ausgelegt ist, das soll natürlich entsprechend auch auf diese Weise lebendig und verklemmungsfreiheit sein. Okay, damit würde ich an der Stelle jetzt stoppen und dann würden wir beim nächsten Mal noch so ein Verklemmungsnetz uns anschauen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Danke, Wiedersehen.